Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Was ist Achtsamkeit eigentlich? Warum funktioniert Achtsamkeit und warum sollte ich mich in drei Teufelsnamen überhaupt damit beschäftigen? Das ist unser Thema heute, denn wir werden ja bald vier. Und es kann ja sein, dass der oder die andere oder eine jetzt neu dazugekommen ist. Und wir kommen ja manchmal vom Stöckchen aufs Ästchen und so weiter. Und es gibt wahnsinnig viel zu tun und viel zu sagen zu all diesen Themen. Aber wir besinnen uns heute so ein bisschen auf die Wurzeln, Mai Höeng, ne?
Genau, wir gucken nochmal mit frischen Augen drauf auf die Frage, warum wirkt Achtsamkeit eigentlich?
Und in dem Zusammenhang natürlich, was man auch immer wieder auffrischen kann, ist ja, was ist denn Achtsamkeit? Und in dem Zusammenhang, warum wirkt es? Also wir sprechen über die Wirkmechanismen der Achtsamkeit. Schön, dass ihr alle dabei seid. Herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr die nächste ungefähr halbe Stunde mit uns verbringt. Da freuen wir uns sehr drüber. Und stelle ich uns auch nochmal vor, falls ihr vielleicht wirklich ganz neu dabei seid. Mai Höeng ist Therapeutin, Psychologin, Doktorin, Buchautorin und seit fast 4 Jahren sind wir Seite an Seite und sprechen über Achtsamkeit. Wie schön.
Wundervoll.
Ich bin Diane, ich bin Moderatorin und ich bin auch Autorin und beschäftige mich auch viel und gerne mit all diesen Dingen und lese Bücher und Bücher und Bücher und bin ganz begeistert davon, dass wir uns hier immer einmal die Woche treffen, um darüber zu sprechen. Wir kriegen von euch auch ganz viele tolle Mails. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal auch für den Input und eure Gedanken zu all diesen Themen, die wir hier auch seit, wie gesagt, fast 4 Jahren miteinander verknüpfen, weil ja alles mit allem zusammenhängt. Also, dann fangen wir einfach doch nochmal mit frischem Blick an. Achtsamkeit bedeutet, Mai Höeng?
Ganz von vorne. Also Achtsamkeit ist die Übersetzung von dem altindischen Wort, also Pali-Wort Sati oder Sanskrit, das ist auch altindisch, quasi eine tote Sprache, so wie Latein, Smirti. Und das bedeutet im Grunde genommen, sich an etwas zu erinnern. Also wir erinnern uns daran, zum Beispiel in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren. Und auch, ich finde das chinesische Wort dafür auch sehr schön, das Schriftzeichen, das bildet sich aus dem Jetzt. Das ist oben der Teil des Schriftzeichens und unten Geist und Herz. Also wir kehren zurück mit Körper, also mit unserem Herzen und unserem Geist in den gegenwärtigen Moment. Also man kann das nochmal sagen, als Achtsamkeit ist wirklich dieses Gewahrsein dessen, was in uns und um uns herum im gegenwärtigen Moment geschieht. Und wenn wir all diese Beobachtungen wahrnehmen, dann verurteilen wir sie nicht. Also wir sagen auch nicht, oh, das ist jetzt schlecht oder das ist gut, sondern wir üben uns, das einfach nur so wahrzunehmen, einfach in Anführungszeichen, weil wie ihr wisst, es ist gar nicht oft so einfach, aber deshalb sind wir ja auch hier, wir trainieren das gemeinsam. Und ja, eine klassische Definition aus der Psychologie von Jon Kabat-Zinn lautet, Achtsamkeit bedeutet, die Aufmerksamkeit in einer bestimmten Weise auszurichten, nämlich absichtsvoll, im gegenwärtigen Augenblick und nicht wertend.
Ich muss ganz oft an euch alle denken und an dich auch, Mai Höeng, wenn ich nämlich wieder mal so einen wahnsinnig achtsamen Moment habe aus dem Nichts heraus. Also weil wir können ja Achtsamkeit praktizieren, was wir ja machen, zum Beispiel mit der Übung auch am Ende dieser Folge. Aber manchmal überkommt es mich so und ich bin einfach nur da und denke nichts und rieche nur zum Beispiel die Sommerluft oder wenn es geregnet hat, die Luft oder sehe und rieche und nehme nur wahr und bin so ganz da und mache ansonsten kurz nichts. Das sind so ein paar Sekunden, die so manchmal so wie zufällig so reinbrechen und dann denke ich immer so, ach toll, ach wie schön, schön, dass ich achtsam moderiere, dann kann ich euch direkt davon wieder erzählen, wie schön das ist, weil, also einfach nur, dass man das fühlt, finde ich, wenn man sich lange genug damit beschäftigt, dass man es dann gar nicht mehr anstrengenderweise herbeiführen muss, zwingend, weil es dann manchmal so kommt einfach.
Es kommt und vor allen Dingen sind wir ja wach genug, um es dann auch wahrzunehmen. Ne? Also vielleicht gab es Momente irgendwie vorher schon, aber wir haben dann mit unserer To-Dos weitergemacht oder so oder haben das gar nicht so gewertschätzt. Und jetzt durch die Achtsamkeitspraxis, die kontinuierliche, können wir es ja einordnen und sagen so, oh ja, das ist dieser Moment, dieser ganz zauberhafte Moment, dass wir einfach nur da sein können.
Ja, total. Und gerade heutzutage, ich habe gerade wieder was gelesen darüber, was Dopamin macht, wenn wir unser Smartphone benutzen, sei es, ob wir E-Mails jetzt checken oder bei Social Media unterwegs sind, ob wir TikTok-Videos gucken oder bei LinkedIn irgendwie Likes bekommen, dass wir dann mit Dopamin geduscht werden. Und deswegen wird es ja uns immer schwerer gemacht, einfach nur ohne ein Gerät im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Also das, was auf uns niederprasselt, macht es ja immer schwerer noch, als sagen wir mal vor 20, 50 oder 100 Jahren.
Würde ich auch sagen. Also diese ganzen Reize, die von außen kommen, diese ganzen Einladungen oder Appelle, hier bin ich, reagiere, reagiere. Das ist so laut teilweise. Und deshalb denke ich auch gerade jetzt in diesem Zeitalter kann uns Achtsamkeit einfach sehr gut tun.
Weil wir nämlich auch lernen, unsere Aufmerksamkeit mit Achtsamkeit zu steuern.
Ja, und da sind wir schon direkt bei dem ersten Wirkfaktor der Achtsamkeit. Also wirklich diese Frage, okay, warum hilft es uns wirklich? Und da gibt es ja ganz viel Wissen mittlerweile dazu, auch Studien. Und die Aufmerksamkeitssteuerung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also wir können mit Übung unsere Aufmerksamkeit auch in einem sehr lauten Alltag, in einer sehr schreienden Umwelt, möchte man fast schon sagen, ganz absichtsvoll in eine Richtung lenken. Und ich habe meine Recherchen heute unter anderem aus einem Buch, das heißt Wirkfaktoren der Achtsamkeit, wie sie die Psychotherapie verändern und bereichern. Aber all diese Wirkfaktoren, die sind natürlich nicht nur für die Psychotherapie gedacht, im Schattauer Verlag von Harrer und Weiß. Und die schreiben da, ein Zitat habe ich dabei, wer Achtsamkeit übt, bemerkt, was den meisten Menschen gar nicht so klar ist. Am Beginn ihrer Praxis ist es für viele Anfänger sogar erschreckend, wenn sie erkennen, dass ihre Aufmerksamkeit mehr inneren Automatismen folgt als ihrer willentlichen Absicht. Ne? Also wir sind mit Gedanken, mit Plänen und so, die ganze Zeit sind wir beschäftigt. Die ganze Zeit ist da irgendwas in unserem Kopf und das merken wir, wenn es ruhig wird und still.
Normalerweise gehen wir ja oft von einem Problem aus, hier bei Achtsam, ne? Indem wir zum Beispiel irgendeine Störung oder so nehmen und dann uns achtsam dem nähern und darüber sprechen oder irgendein Problem oder irgendwas, was ein Spektrum ist, wo manche mehr und manche weniger Probleme damit haben. Aber die heutige Folge, ich fühle das gerade so schön, ist so wirklich wie so ein Best of Achtsamkeit, ne?
Ja, genau. Und dass ihr euch halt auch davon überzeugen könnt, so, was steckt denn eigentlich dahinter, hinter diesem doch großen Wort, weil das einfach ja auch sehr inflationär verwendet wird, woher das eigentlich kommt, dass Menschen so überzeugt davon sind oder auch BehandlerInnen, ne? Und eins halt, die Aufmerksamkeitssteuerung. Und dann ist es natürlich so, wir können die Aufmerksamkeit auf ganz verschiedene Dinge steuern, wie beispielsweise den Körper, ne?
Genau, also unsere Körperwahrnehmung auch schulen, was auch wiederum ja gut für unsere Seele ist, aber eben auch für unseren Körper. Also das hat ja auch immer alles so, wie gesagt, miteinander zu tun.
Ja, also ich finde, es ist wirklich dieses Fundament, dass wir lernen, auf unseren Körper zu hören. Eigentlich verlernen wir es, glaube ich. Es ist ja nicht so, wenn Kinder, die haben ja schon so, die wissen ganz genau, was ihre Bedürfnisse, wenn es ihnen wehtut oder so, dann wird sofort geschrien und dann weiß man auch, aha, da fehlt irgendwas oder sie brauchen jetzt etwas. Aber durch die zunehmende Beanspruchung unseres Gehirns, unserer Denkleistung, vergessen wir oft den Körper und ich mache manchmal Scherze mit meinen Patientinnen und sage so, ja, wenn sie jetzt mal proportional aufzeichnen würden, wie wichtig jetzt der Kopf ist im Vergleich, im Verhältnis zum Körper, wie würde das aussehen? Und dann kommen wir oft zu dem Bild, dass der Kopf überdimensional groß ist und dann hängt da irgendwie noch so ein bisschen was da dran, was irgendwie Arme und Beine sind, weil wir es halt ganz oft vergessen. Und das ist so wichtig, weil wenn wir nicht reinspüren, wie es unserem Körper geht, die Sprache unseres Körpers lernen, dann können wir natürlich nicht für ihn sorgen.
Und weil wir, glaube ich, auch auf Denkirrtümern unterliegen, hören wir nicht mehr auf unseren Körper, wie zum Beispiel Leistungsdruck. Das Leisten ist wichtiger. Ich darf jetzt nicht auf meinen Körper hören. Ich meine, wie oft sind wir alle schon auch mal krank zur Arbeit gegangen? Also früher habe ich das noch viel mehr gemacht als jetzt. Ich glaube, seit Corona bin ich da ganz sensibel. Aber früher, bin ich immer arbeiten gegangen, weil man der Meinung ist, das müsse man so machen. Und das sind ja alles Geschichten, die wir uns erzählen in unserem Kopf, wie wir zu funktionieren haben, ne?
Ja, und ich finde, also seit Corona ist es ja auch, finde ich, gesellschaftlicher schon anerkannter oder akzeptierter zu sagen, man bleibt halt zu Hause, wenn man krank ist. Eigentlich irrsinnig zu überlegen, dass es vorher nicht in Ordnung war. Aber ja, das sind Dinge, Sätze, die wir uns sagen, wir müssen, wir sollten. Und das Krasse ist bei unserem Körper ist auch, der kann sich ja für eine kurze Zeit auch dann adaptieren und anpassen. Also wenn wir von dem das jetzt fordern und sagen, hey, du musst da jetzt mal wirklich durch alles zusammenkneifen und die Ressourcen irgendwie freimachen, weil das ein wichtiger Termin ist, dann macht unser Körper das ja auch brav. Also der reißt sich dann zusammen, der weiß, da ist Stress, dann funktioniert er und Stresshormone werden ausgeschüttet. Kurzfristig ist es ja so, wenn Stresshormone ausgeschüttet werden, dass dann alle Entzündungsherde dann unterdrückt werden. Aber dann, wenn wir in die Entspannung kommen, dann bricht dann oft die Erkältung aus. Oder wenn halt chronischer Stress ist. Also chronisch lässt sich unser Körper auch nicht veräppeln. Dann tritt er irgendwann richtig auf die Bremse.
Also Achtsamkeit ist kein Modewort, nein, und kein Trend, sondern existenziell wichtig für unsere Gesundheit, für unsere körperliche und auch für unsere geistige, ne? Weil wir schulen auch die Wahrnehmung unserer Gedanken.
Ja, also das ist dann das Nächste, wenn wir dann lernen oder beobachten, okay, jedes Mal, wenn es ruhig und still wird, beispielsweise in einer Meditation, dann kommt ja erstmal eine Flut von Gedanken. Also sei es Sachen, die wirklich passiert sind in der Vergangenheit, auch irgendwas in der Zukunft, Pläne, aber auch manchmal so. Also manchmal muss ich auch, ich muss eigentlich oft über meine Gedanken lachen, weil ich irgendwie so denke, es gibt's, also auch manchmal so Fantasiegedanken, Dinge, die gar nicht irgendwie passiert sind und so. Und dann dachte ich so, okay, woher kommt das denn, ja? Und dieses immer wieder sich dem zuzuwenden, was auch sehr mutig ist, weil Gedanken sehr laut und auch heftig sein können, damit zu sein und das dann gehen zu lassen, das loszulassen.
Das ist wirklich das A und O und ich glaube, eins der extremsten Unterschiede, sage ich mal, von der Diane von vor 10 Jahren, die sich noch nicht so damit beschäftigt hat, und der Diane heute, dass das geht. Ich kann euch wirklich sagen, dass das geht am Anfang, wenn ihr vielleicht wirklich ganz am Anfang eurer Achtsamkeitsreise steht oder vielleicht sogar gerade zufällig diese Folge hier gefunden habt oder jemand hat sie euch geschickt oder so, ja. Und ihr habt noch euch damit gar nicht beschäftigt. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Widerstände in euch und denkt, ich brauche das nicht. Für mich ist es nichts. Ich kann euch sagen, das ist so krass, wie das funktioniert, dass man Gedanken und auch Gefühle loslassen kann, dass man sie weiterziehen lassen kann. Das ist einer der krassesten Gamechanger in meinem Leben, der mit der Achtsamkeit Einzug in mein Leben gehalten hat. Neulich wieder, mir ist irgendwas total Blödes passiert. Und dann haben wir ja schon gelernt zusammen, 60 Sekunden hat man das Gefühl, das Unangenehme, sei es Wut oder Enttäuschung oder Trauer oder was auch immer. Und danach kann man es loslassen. Und es hat funktioniert und ich wollte tanzen und mich so erfreuen darüber, dass ich dachte, ich hab's losgelassen. Es ist einfach vorbei. Es liegt in der Vergangenheit und es hat im Grunde gar nichts mit mir zu tun. Das ist so schön.
Oh, schön, ja. Und solche Erfahrungen, das können wir alle machen und das könnt ihr auch machen. Also wenn ihr jetzt am Anfang seid und das hört sich vielleicht noch ein bisschen abstrakt an, so, klappt das wirklich? Ja, es klappt. Also da kriegt man dann auch ein unglaubliches Vertrauen, finde ich, und wirklich Selbstvertrauen. Das habe ich dann so gemerkt, weil ich immer wieder so die Erfahrung auch so ähnlich wie du gemacht habe, ne? Gefühle können kommen und gehen und Gedanken. Und ich habe da dran gesessen, ich habe das so entwickelt, gemeinsam natürlich auch in der Gruppe mit anderen so geübt, aber trotzdem weiß ich, ich kann darauf vertrauen, dass ich diese starke Emotion auch überleben werde, dass es kein Weltuntergang ist.
Du hast auch so eine schöne Parabel mitgebracht mit den zwei Mönchen, die das auch nochmal so schön versinnbildlicht.
Genau, ja. Zum Loslassen quasi. Ja. Also, dass es mal gar nicht so einfach ist, loszulassen. Da habe ich eine kleine Geschichte und trage mal vor. Zwei Mönche waren auf der Wanderschaft. Eines Tages kamen sie an einen Fluss. Dort stand eine junge Frau mit wunderschönen Kleidern. Offenbar wollte sie über den Fluss. Doch da das Wasser sehr tief war, konnte sie den Fluss nicht durchqueren, ohne ihre Kleider zu beschädigen. Ohne zu zögern, ging einer der Mönche auf die Frau zu, hob sie auf seine Schultern und wattete mit ihr durch das Wasser. Auf der anderen Flussseite setzte er sie trocken ab. Nachdem der andere Mönch auch durch den Fluss gewattet war, setzten die beiden ihre Wanderung fort. Nach etwa einer Stunde fing der eine Mönch an, den anderen zu kritisieren. »Du weißt schon, dass das, was du getan hast, nicht richtig war, nicht wahr? Du weißt, wir dürfen keinen nahen Kontakt mit Frauen haben. Wie konntest du nur gegen diese Regeln verstoßen?« Der Mönch, der die Frau durch den Fluss getragen hatte, hörte sich die Vorwürfe des anderen ruhig an. Dann antwortete er, »Ich habe die Frau vor einer Stunde am Fluss abgesetzt. Warum trägst du sie immer noch mit dir herum?«
Das ist genau das Ding. Das ist genau das Ding. Wir tragen jahrelang, manchmal sogar, wenn es schlecht läuft, jahrzehntelang diese Frau mit uns herum als Sinnbild für irgendwas, was geschehen ist, was jemand gesagt hat, was falsch gelaufen ist. Und auch wenn es etwas wirklich, wirklich Eklatantes ist, wenn man es loslässt, bedeutet es nicht, dass man es gut heißt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dieses Loslassen ist für mich wirklich eins der krassesten Dinge der Achtsamkeit, die ich gelernt habe. Und ja, Wirkmechanismen, ne? Darum geht es ja hier auch heute in dieser Folge. Ja. Also, ach, schön. Es geht auch in der achtsamkeitsbasierten kognitiven Therapie, also in MBCT, wo wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht haben, auch immer wieder um Aufmerksamkeit, weil eben Achtsamkeit und Aufmerksamkeit quasi auch verwandt sind.
Ja, natürlich. Und auch die Aufmerksamkeitslenkung gerade bei, also dieses Programm wurde ja entwickelt für Menschen mit chronischen Depressionen oder immer wiederkehrenden Depressionen. Und es ist oft so im Zuge einer Depression, dass sich PatientInnen immer wieder natürlich auf das Negative fokussieren. Und in der MBCT ist es so, dass man zwischen zwei Modi unterscheidet, also wo wir mit unserer Aufmerksamkeit sein können. Einmal dieser Tun-Modus, also Doing-Mode, versus ist der Sein-Modus, also der Being-Mode. Und im Tun-Modus, das wird halt oft aktiviert, wenn wir irgendwas in der Realität erfahren, was nicht unseren Erwartungen entspricht, wenn wir das Gefühl haben, das passt uns so nicht und wir wollen halt irgendwas ändern. Dann kommen wir natürlich ins Tun. Tun bedeutet hier nicht nur handeln, sondern natürlich auch denken. Also wenn wir anfangen zu analysieren, zu planen und so weiter. Und das ist oft so, wird beschrieben, so ein getriebener Modus, ne? Wenn wir unzufrieden sind beispielsweise. Und der Sein-Modus, der Being-Modus, das ist quasi das Gegenteil davon, ne? Wenn wir eigentlich kein Ziel verfolgen, wirklich mit dem, was wir gerade fühlen oder was in der Umwelt passiert, akzeptieren können, das zulassen können und gar nicht so viel in die Veränderung wollen. Und das wird immer wieder geschult im MBCT, dass wir merken, hey, in welchem Modus bin ich denn? Und natürlich durch Achtsamkeitspraxis können wir immer mehr in diesen Sein-Modus zurückkehren. Und das ist auch eine Einladung an euch. Ihr könnt ja mal beobachten, wann immer ihr so im Alltag in diesen Tun-Modus, in diesen getriebenen Modus so reingeratet und wann ihr euch im Sein-Modus befindet.
Ich mag ja beide Modi. Also ich bin ja auch ein großer Tour, eine große Tourin. Ich finde Tun auch total gut. Bloß das Problem eben unserer Zeit ist, dass wir nur noch im Tun sind. Ne? Also das ist ja das Ding. Also wenn man nur im Sein-Modus ist, dann kriegt man auch kein Abendbrot gekocht, so, keine Frage. Ja. Aber das Schöne ist ja immer die Balance und auch das Skillset quasi zu haben, dessen gewahr zu sein, also achtsam wahrzunehmen, okay, ich bin jetzt hier total im Tun-Modus die ganze Zeit. Was meine Seele aber jetzt braucht, ist der Seins-Modus. Ich muss einfach mal sein. Es gibt doch auch diesen Spruch, you are a human being, not a human doing. Also diese Formulierung, ja, genau, ne? Stimmt, wir sind ja erstmal Seinswesen quasi und nicht wir Tunswesen, aber wir tun es trotzdem natürlich hier auch gerade in der westlichen Welt nochmal ganz besonders, weil uns das nicht beigebracht wird. Also bevor ich mich jetzt hier mit dir zusammen oder auch privat in meiner Freizeit mit all diesen Dingen beschäftigt hat mir nie jemand vom Seinsmodus erzählt, jemals. Also vom inneren Friedensmodus, wie ich den betrete, wie ich dahin komme, wie ich mich dahin beobachte, wie ich mich dahin vielleicht atme oder meditiere oder wie ich meinen Blick auf die Welt so ändern kann, dass ich quasi einfach mal nur bin.
Ja, und das Schöne daran ist ja, dass wir, und das haben wir ja auch schon in unserem Podcast mal in einer Folge behandelt, dass es mittlerweile Schulen gibt, die das auch integrieren als Fach oder als Haltung, die LehrerInnen mit reinbringen können, damit einfach schon je früher, desto besser SchülerInnen einfach dieses Werkzeug an die Hand bekommen. Weil das, was du ja auch schon sagst, diese Flexibilität ist ja wichtig, dass wir nicht verdammt dazu sind oder uns so fühlen, immer in diesem Tun-Modus zu stecken, sondern dass wir einfach genau hinspüren können, um dann flexibel entscheiden zu können, was ist jetzt das, was ich brauche, was ist angemessen für mich.
Und das ist tatsächlich eine Superkraft. Und wir können aber unser Gehirn da auch hinkriegen, ne?
Ja, genau. Da sind wir jetzt schon beim nächsten, quasi die aus der Neurowissenschaft auch die Erklärung, weil das ist ja auch das Schöne. Vor, weiß nicht, 50 Jahren, da gab es einfach noch nicht die Mittel, um das zu erklären, was wir hier so erleben, erfahren, weil die Achtsamkeitspraxis ist ja auch schon sehr alt, also 2500 Jahre alt. Aber damals gab es noch nicht so fancy Scanner, die ins Gehirn gucken konnten, um nochmal eine Erklärung zu liefern. Und tatsächlich dieses immer hin und her springen und so und immer im Denkmodus zu sein und irgendwie was verändern zu wollen. Das hat auch einen Namen, das ist die Standardeinstellung unseres Gehirns quasi, kann man sagen, das Default-Mode-Netzwerk quasi im Gehirn. Also, dass es immer aktiv ist. Wenn das Gehirn jetzt keine spezielle Aufgabe hat oder so, dann ist es immer am Denken, am Hin- und Herspringen. Und man kann das mittlerweile auch ungefähr lokalisieren, wo dieses Netzwerk ist, also in der Mittellinie des Gehirns. Da gibt es verschiedene Bereiche, die miteinander interagieren und dieses Netzwerk ausmachen. Einmal der mediale, präfrontale Kortex, der hilft uns, über uns selbst nachzudenken, also dass wir quasi ganz selbstreflektiv sind. Und der posteriore, zinguläre Kortex oder der Precuneus auch, der hilft uns, die Bedeutung von Reizen für uns selbst einzuschätzen. Also wenn wir irgendwas sehen draußen, denken wir sofort, okay, was könnte das für mich für eine Bedeutung haben, ne? Und ständig ist es dann am Tun und am Überlegen, am Kategorisieren unser Gehirn. Und da habe ich auch eine Studie mitgebracht von Farb et al. 2007, weil das ist ja das Besondere an unserem Podcast, dass wir nicht nur teilen aus der Praxis, sondern dass wir immer wieder auch in die Wissenschaft reingucken. Und die haben diese Gehirnaktivitäten untersucht beim tatsächlichen Wahrnehmen von Reizen versus beim Nachdenken. Also wenn wir unser Gehirn einfach freien Lauf lassen. Die Probanden haben da auch ein Achtsamkeitstraining absolviert und sollten sich dann während dieses Achtsamkeitstrainings, die sollten eine Achtsamkeitsübung machen, sodass sie fokussiert bleiben. Und was sich zeigte nach dem Achtsamkeitstraining, hat die Aktivität im medialen präfrontalen Kortex, was ja wichtig für die Selbstreflexion ist, beim Fokussieren auf die direkte Erfahrung abgenommen. Das heißt, wenn Sie einen Reiz bekommen haben, den Sie einfach wahrnehmen sollten, dann hat dieser Anteil, der sonst immer denkt, na okay, was könnte das mit mir zu tun haben oder so, der ist runtergegangen, sondern die waren wirklich eher bei dem, was sie wahrgenommen haben, ne? Und gleichzeitig hat die Aktivität von anderen Hirnregionen zugenommen, die halt für die Verarbeitung von Sinneseindrücken wirklich zuständig ist. Das heißt, man kann so ein bisschen festhalten oder das schlussfolgerten die Forschenden, das Achtsamkeitstraining verändert die Art und Weise, wie das Gehirn auf selbstbezogene Informationen reagiert bzw. verarbeitet. Also anstatt immer nur über sich selbst nachzudenken oder irgendwie Narrative neue zu erfinden, ja, konnten sie wirklich, also die Teilnehmenden hier in dem Experiment, sich mehr auf die direkte, unmittelbare Wahrnehmung fokussieren. Und das hat man wirklich auch im Gehirn gesehen, was einfach krass ist, ja.
Absolut, da will ich noch ganz kurz reingrätschen, weil du sagst, Narrative zu erfinden. Also sowas wie, der hat mich nicht gegrüßt, das heißt, er hasst mich. Bin ich nicht gut genug? Bin ich blöd? Findet er mich doof? Ist er sauer auf mich? Habe ich letzte Woche was Falsches gesagt? Das sind ja alles Narrative, die unser Gehirn die ganze Zeit macht. Und wenn wir nicht achtsam sind und wenn wir nicht aufpassen, dann machen wir das die ganze Zeit. Ich zitiere da so gerne Dr. Asch, ja, der auch ein Glücksforscher ist, ein Neurologe und so weiter und die Neurologie des Glücks, das Buch geschrieben hat. Und der sagt, dass 80% von unseren Gedanken alt sind und negativ. Ja. Und das ist so krass, weil wenn wir darauf nicht wirklich bewusst und achtsam achten, dann macht unser Gehirn die ganze Zeit, ist der sauer auf mich, habe ich was falsch gemacht, bin ich blöd, ist der blöd und so weiter. Das sind die Narrative, ne? Und wenn wir eben die Achtsamkeit trainieren, dann können wir uns von diesen Narrativen, die die ganze Zeit in unserem Gehirn ablaufen, wenn wir nicht aufpassen, halt defusionieren auch und wahrnehmen, okay, was ist denn? Weil es gibt 100.000 verschiedene Erklärungen, warum uns der Nachbar nicht gegrüßt hat oder die Nachbarin. Und nicht nur die eine, die wir alt und negativ in unserem Kopf uns immer wieder vorbeten. Und dabei kann eben die Achtsamkeit helfen. Wie wunderschön. Wir haben also jetzt die Aufmerksamkeit gelenkt auf unseren Körper, auf unsere Gedanken. Und die Achtsamkeit kann uns aber auch dabei helfen, die Aufmerksamkeit auf unsere Gefühle zu lenken.
Genau, das hast du ja eben schon gesagt, dass wir wissen, so ein Gefühl, also so initial, wenn es kommt, die Intensität bleibt irgendwie für 60 Sekunden, 60 bis 90 oder irgendwie so, ne? Und es ist halt zentral für unsere Emotionsregulation, dass wir das auch tun. Denn wenn wir immer nur nach angenehmen Gefühlen streben und die unangenehmen Gefühle, wenn wir die einfach missachten, die werden sich schon melden, weil die haben ja alle einen Sinn. Und diese Emotionen, die wollen uns ja was sagen, die wollen uns in Bewegung versetzen. Und deshalb ist es so zentral und wichtig, dass wir lernen, sie wahrzunehmen, welche Körperempfindungen dabei auftauchen und ihre Funktion auch verstehen. Was möchten diese Emotionen uns sagen, damit wir auch reagieren können und sie dementsprechend erfüllen können, wenn es denn angemessen ist? Weil manchmal fühlen wir etwas, weil uns irgendein Narrativ ja gesagt hat, du bist schuldig. Und dann merken wir, naja, eigentlich ist es ja ein blödes Narrativ, das passt gar nicht. Deshalb muss ich ja diese Emotion auch gar nicht mehr fühlen. Ne? Das ist auch sehr wichtig. Und das können wir lernen. Und wir nennen das halt Emotionsregulation, das ist ein Ergebnis daraus. Wenn wir die Aufmerksamkeit, das ist der erste Schritt, auf unsere Gefühle lenken können, lernen sie zu benennen, dann fällt es uns auch leichter, sie zu akzeptieren und sie vielleicht auch wertzuschätzen, dass sie da sind.
Dieses Thema mit sein Bewusstsein so ein bisschen zu ordnen und dementsprechend auch seine Gefühle ein bisschen zu ordnen, das immer wieder, wenn ich die Nachrichten höre oder lese oder mitbekomme, was so in der Welt passiert, dann kommt es auch immer wie so eine Welle über mich, dass ich denke, guck mal, wir beschäftigen uns jetzt schon so viele Jahre mit all diesen Themen. Wenn mehr Menschen auf der Welt sich mit diesen Themen beschäftigen würden und das vielleicht auch nicht so abtun würden als Achtsamkeit, Pipifax oder so, dann würde die Welt halt anders aussehen, weil wir sind eben sehr schnell, gerade als Menschheit, in der Reaktion gefangen, in der emotionalen Reaktion. Irgendwas passiert, wir sind sauer. Irgendwas passiert, wir sind empört. Es gibt Gewalt, es gibt Hass im Netz. Es gibt überall Menschen, die gegeneinander kämpfen, sei es metaphorisch oder sei es tatsächlich, weil da immer dieses Reizreaktion ist, ne?
Genau. Und wenn wir Achtsamkeit üben oder das anwenden auf dieses ganze Feld, auf all diese Krisen, die hier bestehen, das heißt ja nicht, dass wir taub werden, unemotional oder so, sondern wir wollen einfach nur ein Stück weit, oder das ist das, was ich glaube, einfach ein bisschen mehr Besonnenheit reinnehmen und diese Pause zwischen Reiz und Reaktion. Denn die erste Reaktion ist wahrscheinlich nicht immer die beste. Und dann hat es ja auch so eine Aufwärtsspirale ganz schnell. Also wenn jeder super empört ist und jeder super laut ist, dann muss ich ja, um noch mehr Aufmerksamkeit von den anderen zu bekommen, noch lauter sein. Und dann landen wir ja im absoluten Chaosgeschrei, ne? Weil jeder so super laut ist. Und wenn ihr da das übt, ja, und mit etwas Ruhe reingehen könnt und trotzdem nicht kalt, das hat nichts mit Kälte zu tun, trotzdem können wir mitfühlen, ja, müssen aber nicht mitleiden direkt, ne? Da haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht, dass es einen Unterschied gibt, ja, dass wir uns wünschen können, dass es den anderen besser geht und da dann aus dieser Ruhe heraus, aus dieser Besonnenheit heraus zu agieren, das bringt eine ganz andere Qualität rein in dieses Chaos.
Genau, weil es geht, genau wie du sagst, es geht ja nur erstmal um die Pause, also zwischen Reiz und Reaktion können wir ja auch eine Pause lassen. Es heißt ja nicht, dass ich gar nichts fühle, sondern dass ich nicht sofort reagiere, dass ich nicht sofort jemanden anschreie, jemanden beschimpfe, sofort antworte auf den Hasskommentar, sofort mich anpöbeln lasse, sofort zurückpöble und so weiter. Weil dann sind wir so Getriebene von dem, was von außen an uns rangetragen wird. Aber wenn wir die achtsame Pause lassen können, dann sind wir keine Opfer mehr von dem, was andere uns sagen zum Beispiel oder an den Kopf werfen oder so. Und da kann man eben in die Diffusion gehen. Ne? Also man kann sich von seinem Gefühl diffusionieren, also nicht zu sagen, ich bin wütend, weil XY hat das und das gesagt, sondern zum Beispiel ist ein erster Schritt zum Diffusionieren, ich fühle Wut zu denken.
Genau, und da sind wir schon direkt beim zweiten Wirkfaktor, Diane, nämlich diese Diffusion oder Disidentifikation. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Wirkfaktor, dass wir diesen als Symbol inneren Beobachter, Beobachterin kultivieren, dass wir einen Schritt zurückgehen können und einfach also quasi uns nicht zu sehr mit diesem ersten Impuls identifizieren und einen Perspektivwechsel vornehmen können. Und in der Psychotherapie oder Psychologie, da gibt es verschiedene Wörter halt, ne? Das eine Disidentifikation, Identifikation oder Diffusion, Decentering, Dezentrieren, Metakognition gibt es auch, also das Denken über das Denken, also auf einer höheren Ebene quasi draufzuschauen. Und Diffusion, das kommt aus der Akzeptanz-Commitment-Therapie, auch deautomatisieren. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Begriffe dazu, die einfach beschreiben wollen, dass wir einen Schritt zurückgehen. Aber was ich auch hier wichtig finde, es bedeutet nicht Gleichgültigkeit. Disidentifikation und Diffusion bedeutet nicht, dass es uns egal ist. Es bedeutet nur, ich finde, es gibt uns mehr Freiheit letzten Endes, dass wir nicht, wie du sagst, ja so Sklaven der äußeren Reize werden oder so, sondern dass wir nochmal atmen können und nochmal drauf schauen können.
Aber gut, dass du das sagst, weil ich finde diesen Gedanken nach gerade abwegig.
Aber es gibt ganz viele, die das sagen,
Ich weiß, deswegen sage ich ja gut, dass du quasi diese Kritik vorwegnimmst, weil mir wäre sie an dieser Stelle gar nicht eingefallen, weil ich finde Diffusion so wertvoll, weil wir haben doch alle Gefühle und es geht aber ja nicht darum, also ich höre ja nicht plötzlich auf, wegen einer Ungerechtigkeit auf der Welt wütend zu sein, nur weil ich mich defusioniere. Also so ist deswegen.
Muss ich an der Stelle auch sagen, ein ganz falsches Verständnis von diesem Konzept. Also wenn jemand sagt, an all die Kritiker muss ich jetzt ganz sagen, wenn irgendjemand sagt, wenn du dich defusionierst, wirst du gleichgültig und deshalb ist es gefährlich, Achtsamkeit. Sorry Leute, aber dann habt ihr es nicht verstanden. Darum geht es genau nicht. Also es geht um eine Pause und eine Pause heißt nicht, dass mir alles egal ist.
Nee, eben meine ich ja. Also nur weil ich sage, ich fühle Wut, ob der Ungerechtigkeit auf dieser Erde, ist sie ja nicht weg, sondern ich bin nur nicht meine Wut. Und wenn ich die 90 Sekunden, wo ich das Gefühl sehr stark fühle, sei es jetzt, um im Beispiel zu bleiben, die Wut, und niemandem auf die Mütze klopfe deswegen oder ihn beschimpfe im Netz oder irgendeine krasse Reaktion zeige, sondern kurz warte und innehalte und sitze mit meinem Gefühl und es da sein lasse. Das heißt ja nicht, dass mir alles egal ist, genau. Aber wir quatschen immer so viel. Wir sind schon wieder hier so drin und die Zeit läuft und so weiter. Deswegen noch schnell die Studie, kognitive Diffusion als Strategie, um einem bestimmten Lebensmittel zu widerstehen. Das klingt auch sehr, sehr interessant. Da müssen wir auch noch mal ganz kurz drauf schauen.
Um es ganz praktisch zu machen, damit ihr sehen könnt, dass es helfen kann. Das ist eine Studie von Moffitt et al. 2012. Sie erschien in der Psychology and Health. Und die wollten einfach gucken bei Probanden, vergleichen diese Strategien. Hilft kognitive Diffusion beispielsweise, um besser mit Essanfällen umgehen zu können? Denn Essanfälle, das ist was Hochemotionales. Das machen die Menschen meistens aus einem Druck heraus, als dysfunktionale Emotionsregulationsstrategie. Und da haben die sich 110 Probanden rausgesucht und bei Menschen, die sich selbst halt gesagt haben, dass sie Probleme damit haben mit Essanfällen. Und die haben sie in zwei Gruppen eingeteilt, zufällig. Und die eine Gruppe, die sollte kognitiv umstrukturieren, also die sollte so quasi Pro und Contra auflisten, warum ist es gut, Essanfälle und warum nicht, also warum ist es nicht gut für mich, also sich wirklich auf einer sehr intellektuellen Ebene damit auseinandersetzen. Und die andere Gruppe hat halt kognitiv defusioniert. Also das heißt, sie sollten den Gedanken beobachten, der dann kommt oder auch diesen Impuls, ohne aber dann zu reagieren. Ne? Also, dass man das einfach nur erstmal aufnimmt. Und also die erhielten dann alle eine Tüte mit Schokolade, 9 Stück. Und die sollten das dann für eine Woche mit sich herumtragen und gucken, ob sie dann widerstehen konnten. Ein sehr praktisches Experiment. Und am Ende der Studie sollten die diese Tüte zurückgeben. Gemessen wurde natürlich der Schokoladenkonsum, aber auch wie sie sich fühlten und so weiter. Auch weitere Maße. Ich muss da nicht ins Detail gehen, aber im Ergebnis zeigte sich, dass die Abstinenz von der Schokolade 3,2 mal höher für die Teilnehmerinnen waren, die halt kognitiv defusioniert haben im Vergleich zu der anderen Gruppe und auch das Stresslevel war deutlich geringer. Das heißt, diese Übung kann uns im Alltag auch helfen auf einer sehr, sehr praktischen Ebene mit starken Emotionen oder auch Gedanken, die damit einhergehen, umzugehen.
Und auch diese Schokolade steht metaphorisch, denn wenn wir, und da gibt es auch meterweise Studien zu diesem Thema, wenn wir quasi Belohnung aufschieben können, werden wir erfolgreicher im Leben. Also die Menschen, die sagen, okay, ich arbeite jetzt, um dann später XY zu erreichen, die das schaffen, sind erfolgreicher. Es gibt da auch gerade aus den USA, weil ja das System Kreditkarte darauf aufbaut, dass man sich jetzt etwas kauft, obwohl man das Geld noch nicht hat. Ne? Also das ganze System der Kreditkarten, gerade in den USA, wo, keine Ahnung, Häuser, Autos, alles Mögliche damit gekauft wird, baut ja darauf aus, dass man eben nicht die Belohnung in die Zukunft denken kann und sich die Zukunft nicht vorstellen kann und deswegen jetzt jetzt sofort mit der Kreditkarte etwas kaufen möchte. Und man sagt, Menschen, die aber die Belohnung in der Zukunft sehen können, sich darauf freuen können und die Belohnung eben nach hinten verschieben können, die sind meistens gesünder, verdienen mehr Geld, haben weniger Krankheiten, weil sie auch zum Beispiel weniger Genussmittel zu sich nehmen und so weiter. Also diese Schokolade quasi aus dieser Studie steht auch metaphorisch für alles Mögliche. Und wir müssen jetzt aber zum dritten Wirkfaktor, wie gesagt, weil wir hier schon so viel rumgequatscht haben. Und der ist Akzeptanz.
Ja, auch ganz, ganz wichtig natürlich. Es gibt natürlich sehr viele Definitionen für Akzeptanz. Ihr könnt auch selbst nochmal reflektieren, was bedeutet eigentlich für euch Akzeptanz? Ne? Also was umfasst das alles für euch? Ich habe da verschiedene mitgebracht. Also die einen sagen, dass das so eine Haltung ist, wo wir weder ins Positive oder Negative irgendwie bewerten, sondern so eine Haltung haben, dass alles da sein darf, ohne es irgendwie verändern zu wollen. Dann auch, dass wir einfach den Moment, der gerade da ist, mit all dem, was vorhanden ist, ob das unangenehm, schmerzhaft ist oder so, dass wir uns das eingestehen, ohne dann in so automatisierte Reaktionsmuster oder Handlungsmuster verfallen zu wollen. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von der Psychotherapeutin und auch buddhistische Lehrerin Tara Brach, die auch sehr viele Bücher geschrieben hat und viel da anbietet in dem Feld. Sie hat Akzeptanz speziell im Zusammenhang mit Selbstwertproblematik quasi untersucht oder teilt auch dazu ihre Gedanken. Und sie sagt, klar zu erkennen, was in unserem Inneren vorgeht und das Wahrgenommene mit aufgeschlossenem, freundlichem und liebevollem Herzen anzuschauen, ist das, was ich radikale Akzeptanz nenne. Wenn wir uns vor irgendeinem Teil oder Aspekt unserer Erfahrung verschließen, wenn unser Herz irgendeinen Teil von dem, wer wir wirklich sind und was wir fühlen, ausschließt, nähren wir die Ängste und Getrenntheit, Gefühle, die die Trance des geringen Selbstwertgefühls aufrechterhalten. Die radikale Akzeptanz demontiert ganz unmittelbar die Grundlagen dieser Trance.
Was für Worte, die auf den Punkt sind, wie ich finde. Ja, ne? Sehr gut formuliert. Da steckt so viel drin. Toll. Also wo ist das her? Aus welchem Werk?
Oh, ich habe jetzt den Buchtitel, aber wir werden das in die Shownotes dann reinmachen aber Tara Brach, die hat ganz viel, die hat viele Bücher geschrieben, die ich sehr empfehlen kann und auch diese Brücke zwischen Psychotherapie und auch Buddhismus finde ich auch sehr, sehr spannend, ja.
Absolut, also die Akzeptanz von dem, was ist, ist ein Wirkfaktor der Achtsamkeit, also je achtsamer wir werden, je mehr wir Achtsamkeit praktizieren, desto höher sind quasi unsere Kapazitäten zu akzeptieren, was ist. Könnte man das so sagen?
Sehr gut auf den Punkt gebracht.
Okay. Um es nochmal zusammenzufassen. Ja. Also, weil Akzeptanz ist ja auch so ein, ich sage mal, schwieriges Konzept, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat. Denn du wirst es in der Therapie ja sehr oft haben, das Problem, dass man natürlich schlimme Sachen nicht akzeptieren möchte, weil sie ja schlimm sind.
Ja, und ich verstehe das auch so sehr. Das ist ja auch so menschlich und so sehr in uns verwurzelt. Wer will denn schon sagen, ja, oder wer reagiert denn schon initial direkt damit, ja klar, ist halt so gewesen. Ja. Ich embrace es, ich umarme es total. Aber und das dauert dann einfach auch. Und mit je öfter und häufiger wir aber die Erfahrung machen, wir können damit sein, da steigt halt, wie gesagt, das Vertrauen. Aber dann auch diese Erfahrung, ja, es ist in Ordnung und es gehört halt leider auch zum Leben dazu. Und dann, wir haben ja auch schon über Post-Traumatic Growth gesprochen. Wie heißt das nochmal auf Deutsch?
Posttraumatisches Wachstum.
Genau, ja. Gibt's ja auch, ne? Also wir, wie so ein Phönix, der aus der Asche dann irgendwie aufsteigt, ja, dass auch in solchen Momenten, wenn es sehr, sehr schwer ist, dass Menschen so krasse, inspirierende Geschichten haben, ja. Also das eine und das andere ist dann doch mehr miteinander verbunden, als wir vielleicht auf den ersten Blick denken.
Ja, und dieses Wehren, das macht es eben noch schwieriger und macht unser Leben eben auch noch schwieriger. Es gibt ja verschiedene Wege zur Akzeptanz. Also einmal, wir haben es eben gesagt, wenn man natürlich erstmal sowieso Achtsamkeit vielleicht auch in guten Zeiten praktiziert, um dann auf die schlechten quasi vorbereitet zu sein. Weil wenn man wirklich in einem traumatischen Moment erst anfängt, dann ist es noch ein bisschen schwieriger. Das kann ich aus eigenen Erfahrungen berichten. Also ich habe in einem anstrengenden Zeitpunkt meines Lebens damit angefangen, es zu lernen, weil es vorher irgendwie einfach nicht in meinem Leben war. Aber da ihr ja alle gerade achtsam hört, ja, könnt ihr vielleicht ja auch in, ich sag mal so, normalen Zeiten das üben. Vielleicht seid ihr aber auch gerade in einer Krise. Aber was kannst du uns dann noch mitgeben vielleicht? Welche Wege zur Akzeptanz noch so führen?
Ja, also das Schöne ist, die Wirkfaktoren, die wir eben genannt haben, zum Beispiel Aufmerksamkeitslenkung oder Diffusion, das führt dann auch, weil es halt miteinander verbunden ist, auch dann zu mehr Akzeptanz. Ja, also wenn ihr diese ganz basalen Übungen, Atemmeditation, Gehmeditation, selbst Essmeditation, ne? Also wenn ihr euer Mittagessen esst und das Handy ausschaltet, weglegt, ja, dabei seid, diese kleinen, das sind kleine Puzzleteile oder kleine Backsteine, die den Weg für euch ebnen, damit ihr zur Akzeptanz kommt. Selbst bei einem Bodyscan, wenn ihr dann durchgeht, irgendwie durch eine Körperregion, die komplett verspannt ist und wehtut und ihr seid dann damit und rennt halt nicht weg und sagt, pff, diese Übung mache ich jetzt nicht, ja, dann geht ihr schon den Weg der Akzeptanz. Und ja, ich habe noch so eine kleine Übung mitgebracht, die ich auch sehr hilfreich finde, mir selbst auch hilft, nämlich diese Übung des leichten Lächelns, dass wir das einfach immer wieder uns daran erinnern, und das hilft mir sehr, auch mit unangenehmen Dingen zu sein. Das heißt nicht, ich lache nicht über den Moment, aber so ein leichtes, Mona Lisa-artiges Lächeln, so ich bin jetzt damit fein, ne? Ich kann das irgendwie durchhalten, und das ist für mich eine Form der Akzeptanz, zu sagen, so ich weiß, es ist da, es ist gerade echt blöd, aber ich werde das überleben und es ist in Ordnung, und dem so zu begegnen und nicht wegzurennen und mich umzudrehen, ja.
Und dann schreibt ihr uns ab und zu mal achtsam@deutschlandfunknova.de und sagt, ja, ich habe hier aber auch irgendwie einen negativen Artikel über Achtsamkeit gefunden. Was sagt ihr denn dazu? Also du hast uns noch eine kurze Zusammenfassung auch mitgebracht heute zu den Risiken und Nebenwirkungen der Achtsamkeitspraxis.
Genau. Ja, wenn wir über Wirkungen sprechen, müssen wir natürlich auch über Nebenwirkungen sprechen. Und es ist tatsächlich so, dass wie bei allen Dingen im Leben halt, ne, wenn man etwas macht wie Achtsamkeits- oder Meditationspraktiken, natürlich auch unangenehme Erfahrungen auftreten können. Und es gab eine Studie von Lindahl et al. 2017, die haben 60 Praktizierende und auch wirklich Meditationsexperten in umfangreichen Interviews befragt aus verschiedenen buddhistischen Traditionen, um zu erfragen, was sind denn so belastende oder schwierige Erfahrungen, die auftreten können während der Achtsamkeitspraxis? Und dann ja, kamen ganz schön viele Erfahrungen zusammen aus den Bereichen kognitiv, aber auch emotional, aber auch körperlich. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, wie zum Beispiel Halluzination, auch retraumatisierende Erfahrungen, Veränderung des Schlafverhaltens oder auch der Motivation. Wichtig, was ich da finde, ist, dass natürlich auch bei anderen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Sport, wenn ihr sehr intensiv Sport macht, egal in welcher Form, natürlich auch Nebenwirkungen auftreten können. Oder auch bei einer Psychotherapie, ja, also bei verschiedenen Psychotherapieverfahren, da können auch unangenehme Erfahrungen auftreten. Und deshalb ist es sehr wichtig, differenziert hinzuschauen. Es gibt diese unangenehmen Erfahrungen, ja. Aber man kann nicht sagen, die Achtsamkeit per se ist gefährlich oder schlecht. Genauso wie man ja bei einem Sport auch nicht sagen würde, der Sport ist schlecht, sondern passt das zu der Person generell oder zu dem Zeitpunkt? Hat sie noch weitere Unterstützung? Und wie geht man vor allen Dingen damit um? Weil dann würde man natürlich schauen, oder ich würde immer schauen, wenn mir PatientInnen dann schwierige Momente dann berichten, dass ich sage, was haben sie genau gemacht und was können wir verändern, wenn es denn das ist, was sie dann auch trainieren wollen? Also Achtsamkeit.
Ja, beim Sport muss ich direkt daran denken. Ein Kumpel von mir hat sich die Hüfte gebrochen, weil er Ski gefahren ist. Es gibt aber keine Überschriften, dass man auf keinen Fall Ski fahren sollte, weil Skifahren einfach richtig, richtig gefährlich ist. Obwohl alle wissen, dass Skifahren gefährlich ist. Ich sage jetzt auch nicht per se, niemand soll Skifahren. Wenn jemand gerne Ski fährt, soll er Skifahren, soll nur auf sich aufpassen. Aber ich kenne halt jemanden, der hat sich die Hüfte gebrochen. Also weißt du, so um das nur nochmal in eine Perspektive zu bringen. Genau wie du sagst, es gibt halt neben Wirkung, zum Beispiel auch bei Medikamenten. Wir kennen alle die Beipackzettel und so weiter. Und deswegen sagt auch keiner, hört bitte alle sofort auf, alle Medikamente zu nehmen.
Ja.
Ja, also in diesem Sinne, du hast uns eine Übung heute natürlich auch mitgebracht. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil wenn man über die Wirkmechanismen der Achtsamkeit spricht, wie sieht dann die Übung dazu aus, die passende?
Die Übung sieht dann extrem simpel aus, nämlich, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Atmung richten, weil das ist das Schöne daran, finde ich, an der Achtsamkeitspraxis. Wir können über ganz viele fancy Erkenntnisse, die uns auch bestärken, sprechen, aber am Ende des Tages können wir, wenn wir Achtsamkeit üben, einfach auf das Essentielle zurückgreifen, nämlich wir können uns hinsetzen oder hinlegen und unseren Körper spüren. Ihr braucht euch nichts Teures zu kaufen dafür, und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Botschaft.
Absolut. Nur weil überall Mindfulness oder so draufsteht, heißt das nicht, dass wir das alles kaufen müssen. Wir können, wenn wir wollen, aber wir müssen nicht. Wir können auch einfach so kostenlos Atemübungen machen und meditieren und all diese Dinge uns selber zuführen, die uns gut tun und darauf achten, dass es uns gut geht. Und ja, wir hoffen wie immer natürlich, dass ihr Inspiration mitbekommen habt. Wir hätten jetzt hier, wie ihr gemerkt habt, noch 4 Stunden weiterreden können, aber das muss jetzt hier mal ein Ende haben auch. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Heute gab es also ein paar Wirkmechanismen quasi zusammengefasst als Inspiration. Wie immer natürlich, wenn ihr sagt, das hat gefehlt und das und das und das, dann habt ihr auf jeden Fall recht, weil das ist ein Podcast, keine wissenschaftliche Abhandlung. Wir geben unser Bestes. Das ist natürlich eine Aufforderung an euch, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann da gerne selber auch noch Bücher zu lesen und da weiter zu recherchieren. Und ansonsten lade ich euch wie immer ein zur Übung, die Mahjong extra für uns gemacht hat. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir.
Ja, gerne.
Und bei euch auch fürs Mitmachen und Zuhören und sage Mahjong und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, bei der du die Achtsamkeit auf deinen Atem richtest. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein und schließe sanft deine Augen. Du kannst deinen Blick auch auf einem Punkt im Raum ruhen lassen. Wichtig ist, dass sich deine Augen ausruhen können. Bringe nun sanft deine Aufmerksamkeit auf deinen Bauchraum und beobachte den Rhythmus deiner Atmung, wie sich die Bauchdecke hebt, wenn der Atem einströmt, und wie sich die Bauchdecke senkt, wenn der Atem ausströmt. Wenn du magst, kannst du gerne deine Hände auf deinen Bauch legen. Beobachte ganz neugierig und offen, ob du noch andere Körperempfindungen spüren kannst, während jeder Ein- und jeder Ausatmung. Vielleicht ist da ein Kribbeln, Anspannung, Wärme oder Kälte. Spüre nach, ohne die Empfindungen zu verurteilen. Sie dürfen da sein. Folge mit deiner ganzen Aufmerksamkeit der Länge der Einatmung und der vollen Länge der Ausatmung. Vielleicht fällt dir die kleine Pause zwischen der Einatmung und der Ausatmung auf. Du beobachtest die Atmung einfach nur, ohne sie kontrollieren oder verändern zu wollen. Lasse den Atem einfach geschehen. Ganz gleich, ob die Atmung heute vielleicht flach oder kurz ist. Du musst nichts verändern. Wenn du magst, kannst du ein leichtes Lächeln auf deine Lippen einladen. Lächle dir selbst zu, in Dankbarkeit, dass du dir diese wertvolle Übungszeit nimmst. Du kannst auch deinem Lächeln zulächeln. Es ist ganz normal, dass dein Geist von der Atmung auf andere Themen abschweift. Vielleicht verliert er sich in Gedanken, Pläne oder Erinnerungen. Auch diese Erfahrung ist vollkommen natürlich und in Ordnung. Du machst nichts falsch. Kehre einfach wieder zurück zur Atmung und nimm es zur Kenntnis, wo dein Geist gerade war. Ah, da war eine Erinnerung. Ah, da war ein Gedanke. Verbinde dich wieder mit der Absicht, mit deiner ganzen Aufmerksamkeit bei deiner Atmung verweilen zu wollen und neugierig zu beobachten. Dein Atem ist dein Anker, der dir hilft, jedes Mal wieder ganz behutsam und sanft zurück in den gegenwärtigen Moment zu kehren. Genieße noch für einen Augenblick diesen Moment der Ruhe. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.